Herzlich willkommen bei
Coole Bude, dem Podcast für Architektur, Immobilien und Design.
Genau, heute zu Gast bei Professor Ludger Brandt. Hallo Ludger, schön, dass wir hier sein dürfen, Fachhochschule Potsdam. Auch wenn wir jetzt in letzter Zeit uns dazu entschlossen haben, nicht mehr zu sagen, dass wir in einer coolen Bude sind, ist das trotzdem ein extrem schöner Bau. Danke, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo.
Ja, hallo Daniel, hallo Quang. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, dass wir ein bisschen über Architektur und Städtebau und auch vielleicht diese beiden Zusammenhänge reden können.
Ja, klasse. Wir fangen eigentlich immer an, indem wir unsere Gäste fragen, wo kommst du her? Wie bist du auch vielleicht zu der bei dir tatsächlich Professur gekommen, die du heute ausübst? Ja, kannst du uns einfach ein paar Sätze zu dir erzählen?
Ja, ich bin gebürtiger Westfale, komme aus Münster, bin dort aufgewachsen und habe dort bis zum 18. Lebensjahr gelebt und bin dann an die TU Dortmund, die ist damals noch Universität Dortmund, gegangen, um Architektur zu studieren und habe das als meine große Leidenschaft entdeckt. Das ist im Studium auch sehr schnell, sehr stark gewachsen. Das lag natürlich auch an den Lehrern, mit denen ich es zu tun hatte, die diese Begeisterung auch rüberbringen konnten. Und nach dem Studium, das war damals ein 10-semestriges Diplomstudium, habe ich erstmal 3 Jahre etwas ganz anderes gemacht und mit Architekturkollegen ein Restaurant in Universitätsnähe eröffnet. Und mit
Gastronomie,
okay. Genau, mit wirklich sehr guter Küche, eher so mediterran angelegt. Und die Idee war eigentlich, das Geld, was wir da erwirtschaften, in Wettbewerbe zu stecken. Wir haben also parallel dann Architekturwettbewerbe gemacht und das war schon eine harte Zeit, denn man hat irgendwie bis 1 Uhr morgens in der Bar gestanden, dann 4 Stunden geschlafen, dann zum Großmarkt gefahren, um den besten Fisch einzukaufen, der um 8 Uhr natürlich schon nicht mehr da war. Und dann so in den Mittagspausen oder nachmittags, wenn es ruhiger war, haben wir an Wettbewerben gearbeitet. Und das hält man natürlich auch nicht so lange durch. Also das war mal so eine Epoche für 3 Jahre. Aber
hat sich das gelohnt? Auch, also das würde mich natürlich jetzt interessieren.
Ja, kann man ökonomisch war das grenzwertig. Denn wir hatten das Glück, dass wir in Hochschulnähe waren. Wir hatten aber irgendwie völlig vergessen oder nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja auch Semesterferien gibt und in den Semesterferien weder die Professoren noch die Studenten da sind. Und das war immer so der Durchhänger. Wenn man 5, 6 Semesterferien hintereinander durchhängt, dann muss man zwischendurch das irgendwie wieder auffangen. Also am Ende war es so ein leichtes Minusgeschäft. Aber man macht natürlich auch unglaublich viele Erfahrungen im Umgang, klar, mit Menschen und man hat tolle Gespräche und also unsere Hochschullehrer oder damals dann ehemaligen Hochschullehrer kamen jeden Mittag zum Essen. Also es war irgendwie eine wunderbare Zeit.
Cool. Und hat sich daraus denn ein Architekturwettbewerb ergeben, den ihr auch gewinnen konntet?
Leider nicht. Ist ja auch schwierig. Ja. Es gab richtig große Wettbewerbe. Also an einen kann ich mich erinnern, das war Paris La Villette, also im Norden von Paris, dieser große Industriepark, der aufgegeben wurde und zu einem zum Teil Technologiezentrum umgewandelt wurde und dann eben zu einem Stadtpark mit vielen kulturellen Einrichtungen, Haus der Musik und ich weiß nicht was. Da haben wir teilgenommen. Das war irgendwo fantastisch. Man ist dann von Dortmund 4 Stunden morgens um 4 losgefahren, war um 8 schon in der Espresso-Bar und hat sich dann das Gelände angeschaut und ist dann wieder zurückgefahren. Das waren alles so relativ kurze Distanzen. Hier von Potsdam wäre das wahrscheinlich gar nicht denkbar. Aber das war einer so der wirklich ganz interessanten Wettbewerbe und es gab dann noch viele andere, also in Deutschland, vor allem auch in Berlin. Das war ja die Zeit der internationalen Bauausstellung. 1980 bis 87 war so die Kernzeit und da gab es natürlich unglaublich viele Wettbewerbe.
Ich habe jetzt selber erstmal mitbekommen, wie super hart so ein Wettbewerb ist. Also wir haben uns auch ja hier in Potsdam für die Potsdamer Mitte beworben, auf 2 Lose und sind da wirklich, also haben wir wahnsinnig viel Zeit, Herzblut, wow, auch Geld reingesteckt, obwohl das das ist jetzt vielleicht was das gehört halt einfach mit dazu, ja. Aber halt gerade die beiden ersten Komponenten, wir sind da leider rausgeflogen, das war natürlich bitter, aber das ist so, einer muss immer verlieren. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so hart ist. Also wie viel Aufwand, deswegen großen Respekt, was ihr Architekten da ja auch immer, ja, permanent bringen müsst an Leistung, um irgendwo mal bei so einem Wettbewerb halt auch mal da zu gewinnen. Das ist echt enorm.
Also einer hängt ja hier, das ist der Wettbewerb für das Museum des 20. Jahrhunderts im Kulturforum Berlin. Da haben einige hundert Architekten mitgewirkt. Das sind jetzt 9 Entwürfe von eben auch 9 Kollegen. Mein Projekt ist auch dabei. Und wir hatten dann hier ein Vierteljahr später eine kleine Konferenz mit einer ausgewählten Gruppe von Kollegen, die auch alle in irgendwelchen Hochschulen unterwegs sind, und haben diese unterschiedlichen Ergebnisse mal den Studierenden präsentiert. Das war ein wunderbares Format und wirklich gute Diskussion und für die Studierenden auch mal so eine gute Möglichkeit, ganz unterschiedliche Ansätze kennenzulernen. Aber das ist dann einfach eine wahnsinnige Investition, so ein Wettbewerb. Man arbeitet da also 1-2 Mitarbeiter 3 Monate intensiv dran. Dann baut man noch ein sehr teures Modell. Das kann man heute zum Teil 3D digital drucken. Also da sind wir auch ganz modern aufgestellt. Und trotzdem geht da irgendein 5-stelliger Betrag bei drauf. Und am Ende gewinnt einer. Wir wissen alle jetzt, wer der Sieger ist. Ich bin nicht so ganz glücklich, aber gut, man muss das sportlich
sehen. Ja gut, das gehört dazu.
Man muss das, sportlich sehen. Ja.
Genau, absolut. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema.
Genau.
Genau, also wir haben uns, du hast relativ... Ja. Klasse Beitrag, eigentlich in Textform uns vorab gegeben, ist wie so ein Statement. Ich habe es mal ein bisschen provokant Streitschrift genannt. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist. Geht um Städtebau. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht sogar in den Shownotes nachher mit veröffentlichen können. Ja, das wäre vielleicht ganz cool, weil das sollte jeder Architekturstudent auch ruhig mal lesen oder jeder, der sich auch für Architektur interessiert. Es geht insbesondere um Strukturen, Städtebau heute, wie der funktioniert oder eher wie er nicht funktioniert. Ja, und vielleicht gibst du mal so einen ganz kurzen Abriss darüber, was du damit bezweckst oder was deine Intention war.
Gut, wir sind ja jetzt hier, haben uns ja hier in der Hochschule getroffen und da will ich vielleicht mal beginnen. Wir sind ein Studiengang, der sich schwerpunktmäßig mit Städtebau befasst. Das ist in Deutschland nicht so weit verbreitet, vor allen Dingen in dieser Kombination Architektur und Städtebau. Das heißt, unser Fokus liegt natürlich bei allem, was wir tun, erstmal auf der Betrachtung der Stadt oder des Quartiers als Ganzes und weniger auf das einzelne Objekt. Und das ist auch schon das große Dilemma unserer heutigen Zeit, ist ein großer Teil der Architekten das Objekt und seinen Beitrag auch als Objektbeitrag definiert, aber das gesamte Bild der Stadt mehr oder weniger aus den Augen verliert. Und das hat, glaube ich, auch einen sehr konkreten Hintergrund, denn Deutschland ist natürlich ein Land, das in großen Teilen die kulturelle Identität verloren hat, ein Stück weit, oder die nicht mehr sichtbar ist durch erstens Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, aber vor allem dann durch wirklich organisierten, planmäßigen Abriss ganzer Stadtquartiere, auch einzelner bedeutender Gebäude, um gewissermaßen auch mit der Geschichte, vielleicht auch der verhängnisvollen Geschichte, abzuschließen. Das war zumindest sehr häufig eine Begründung. Und was dann eben nicht geschehen ist, ist ein Wiederaufbau auf den vorhandenen Stadtgrundrissen. Die waren ja alle noch da. Also es gibt ja diese Zerstörungsbilder, die man sich überall anschauen kann. Die Ruinen waren natürlich sichtbar, aber der Straßengrundriss oder Stadtgrundriss war natürlich überall vorhanden. Und der wurde dann zum großen Teil, muss ich sagen, in vielen deutschen Städten radikal überformt. Und da ist nicht zuletzt unsere eigene Zunft dran beteiligt, aus einem wie auch immer künstlich formulierten Modernitätsgedanken heraus hat man ganze Stadtquartiere abgerissen und im Grunde genommen barbarisch oder in einem barbarischen Akt geopfert. Und damit ist natürlich sehr viel an Geschichte und Wahrnehmung von Geschichte unserer Städte verloren gegangen. Denn unsere europäische Stadtkultur ist natürlich in der Regel 800 bis 1000, vielleicht auch mehr Jahre alt. Und über eben diesen Zeitraum auch langsam gewachsen. Und das war bis 1945 in allen Städten irgendwo spürbar, auch die unterschiedlichsten Epochen von, ob das dann die Romanik, die Gotik und der Barock, die Renaissance, der Klassizismus und so weiter waren. Alle wichtigen Epochen haben ihre Beiträge geleistet, die haben auch alle wunderbar miteinander harmonisiert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eben die große zweite Zerstörung durch geplante Abrisse. Und da fehlt uns natürlich gegenüber anderen Ländern wahnsinnig viel an Sichtbarmachung von Entwicklung unserer europäischen Städte. Ich nenne nur mal ein Beispiel Straßburg. Da kann man das relativ gut ablesen. Die Stadt ist weitestgehend nicht zerstört, in großen Zügen erhalten. Und sie hat eben den mittelalterlichen Altstadtkern und dann drumherum das Wachstum im vor allen Dingen 19. Jahrhundert. Und das ist aber alles im Sinne dieser Epochen spürbar. Und es gibt viele Städte, die dieses Bild gar nicht mehr generieren. Also,
gab es das auf beiden Seiten der deutschen Grenze? Also ist das, ich kann jetzt nur von dem Ostteil sprechen. Hier ist radikal alles geschliffen worden, was auch nur ansatzweise, ich sag jetzt mal, nationalsozialistisch aussah. Das aus ganz verständlichen Gründen, aber halt eben auch so preußische Kultur, damit ist halt auch nicht so besonders gut umgegangen worden. Also ob die Garnisonskirche, das ist vielleicht noch ein prominentes Beispiel, aber es wurden ja wirklich komplett neue Straßen und Stadtbilder geformt, um das halt so einem sozialistischen Kerngedanken halt anzupassen. Ja.
Gut, das war natürlich eines der ganz großen Probleme, wenn wir jetzt mal hier in unserer Region bleiben, also Potsdam und Berlin, die Überformung mit einem sogenannten sozialistischen Städtebau und einer gewissen Uniformität, die auch mit einem vielleicht einem Uniformitätsgedanken der Gesellschaft in Zusammenhang steht. Alle Menschen sind gleich, es gibt keine Unterschiede, alle Häuser sind gleich, es gibt keine Unterschiede und so weiter. Also eine Vereinheitlichung, aber gleichzeitig auch Banalisierung einer über Jahrhunderte gewachsenen Kultur. Das sollte ja hier zum Beispiel in Potsdam sogar bis in das holländische Viertel hineingehen. Da gab es Pläne, dort große Zeilen aufzustellen und das gesamte Stadtquartier abzureißen. Also dieser Traditionshass oder Preußenhass war hier schon eines der ganz großen Probleme für die Stadtentwicklung von Potsdam beziehungsweise auch in ganz Brandenburg. Also immer wenn politisch motiviert Einfluss auf die Architektur genommen wurde, hat sich das weitestgehend negativ rausgewirkt. Ja, weil anders ist es vielleicht zu sehen, wenn wir jetzt mal so auf die Geschichte von Potsdam gehen, bei der Kunstsinnigkeit der damals Herrschenden, also die preußischen Könige, das wissen wir alle, waren natürlich dem einen gewissen Kunstsinn verpflichtet und haben regelrecht hochqualitative Architektur gefördert, haben Architekten beauftragt, in die europäische Welt hinauszugehen, nach Italien, nach Frankreich, nach England, um wirklich die besten Ideen und Gedanken mitzunehmen und diese hier weiter zu interpretieren und zu realisieren. Also es gibt ja diese Referenzarchitekturen von Andrea Palladio am Alten Markt in Potsdam. Das sind die beiden Palais neben dem Palais Barberini oder die jetzt demnächst wieder erstehenden Häuser Plögerscher Gasthof und wie sie alle heißen. Also alles so italienisierende Architektur, die natürlich viel mit Proportion, Harmonie und Schönheit zu tun hatte. Und dieser Kunstsinn ist natürlich der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg völlig abhandengekommen.
Ja, das ist, glaube ich, die hatten eine eigene Kunst. Ja, die hatten eine eigene Kunst. Das war, da habe ich dann jeden Tag, ich habe direkt neben der Moschee oben im 8. Stock in so einer Platte gewohnt. Ja.
Also du bist quasi der, der auch...
Ich habe das wirklich, also ich habe das wirklich live miterlebt und gegenüber gab es halt so ein, das hat man halt an diesen Brandwänden von diesen Neubauten, von diesen Platten gemacht halt, so ein großes kraftvolles Mosaikkunstwerk halt, so mit so Hammer. Mhm. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau aussah, aber das war immer irgendwas ganz Martialisches. Irgendwie Arbeiter, die halt so mit großen Muskeln irgendwelche Hämmer schwingen und ja.
Also ich kann es nur aus meiner Perspektive als Kind beurteilen, weil ich komme aus West-Berlin. Mhm. Ja. Für mich war das immer sehr befremdlich als Kind. Also die ganze Welt war befremdlich, ne? Also wir hatten die bunte Mauer, wir sind auf Fahrrad lang gefahren und da haben wir, als Kinder sind wir dann hoch auf diese Treppe, haben rüber geguckt und wir haben uns halt immer gewundert. Ich habe meinen Vater gefragt damals wirklich, warum es da drüben eigentlich so grau ist. So, mein Vater hat mir dann erklärt, ja, die Farben sind nicht so gut da drüben, so, ja.
Die Farben sind nicht so gut.
Und als Kind habe ich es verstanden, ach so, alles klar. So.
Die haben leider andere Farben.
Ja. Ja.
Aber gut.
So war der Eindruck.
So, aber ne? so war tatsächlich der Eindruck, ja. Du gehst ja, also ich habe mir das sehr, sehr intensiv durchgelesen, sogar zweimal wirklich. Du propagierst ziemlich stark historische Strukturen und Bauweisen in deiner Schrift. Habe ich das oder habe ich das überhaupt so richtig verstanden? Das kann ja.
Ich würde es etwas anders formulieren. Das ist richtig, es ist eher eine Ableitung. Und zwar komme ich da nochmal auf dieses Thema des nach dem Krieg noch sichtbaren Stadtgrundrisses zurück. Mhm. Die Struktur der gewachsenen Städte war absolut ablesbar und sind überformt worden. Mir geht es jetzt im Grunde genommen darum, in jeder Auseinandersetzung mit einem bestimmten Ort, ob das hier in Potsdam ist oder Berlin, oder wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren mit unseren Studierenden in vielen europäischen Städten. Es geht zunächst erst einmal darum, die Geschichte eines bestimmten Ortes exakt zu analysieren, kennenzulernen, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie sind diese Städte entstanden, wie sind sie gewachsen, wie haben sie sich verändert, welche Interventionen hat es gegeben. Das ist natürlich keine Stadt von verschont gewesen, wenn ich nur an den großen Stadtumbau in Paris denke, dass also so 1856 man begonnen hat, unter dem berühmten Baron Haussmann die Stadt komplett zu überformen, die kleinteiligen Quartiere zu überformen und im Grunde genommen eine gesamte Stadt auszutauschen. Das ist natürlich ein gewagtes Unternehmen. Das kann unglaublich daneben gehen. Das ist auch in allen deutschen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg, also wenn es um Überformung ging, absolut daneben gegangen. In Paris hat man eine bisher wirklich erlebbare Qualität der öffentlichen Räume ersetzt durch eine andere, aber in einer anderen Maßstäblichkeit. Und ich glaube, jeder von uns, der mal in Paris war, nimmt diese Stadt als sehr homogenes, in sich stimmiges Gebilde wahr. Es ist natürlich weitestgehend das Bild des 19. Jahrhunderts präsent und nur noch in kleinen Quartieren, zum Beispiel dem Marais in Paris, kann man noch so diese mittelalterlichen Strukturen erkennen. Und das heißt, wenn wir also uns mit Stadt auseinandersetzen, geht es um genau diese Wachstumsepochen, diese Veränderungen und dann daran anzudocken und nicht zu sagen, wir machen jetzt einen Schnitt, Geschichte war gestern, wir sind im Heute und im Heute sind wir einem eher so aus meiner Sicht künstlichen Begriff der Modernität verpflichtet. Keiner kann genau definieren, was Moderne oder Modernität ist. Für mich war Carl Friedrich Schinkel einer der größten Modernen der Architekturgeschichte. Und das sehen vielleicht viele anders. Das heißt, wir befassen uns mit dem historischen Stadtgrundriss, mit der Geschichte existierender oder auch verschwundener Gebäude und machen eher so eine Art typologische Untersuchung. Und aus all diesen Erkenntnissen heraus geht es darum, ein für diesen Ort, für die spezielle Situation wirklich ambitionierten Beitrag zu leisten für den städtischen Raum bis hin zur einzelnen Architektur. Und es geht nicht darum, Gegensätze zu konstruieren, Kontraste zu setzen, vielleicht aus einer falsch verstandenen Kunsthaltung. Ich bin der große Künstler und ich präsentiere mich mit meinem Objekt an diesem Ort. Und dieses Objekt finden wir in vielen anderen europäischen Städten auch und ist wie so ein Markenzeichen. Es geht nicht um Markenzeichen. Ja, das Markenzeichen mag im Design richtig sein. Der Rasierer oder Föhn von einem berühmten deutschen Hersteller, top designed, kann universell weltweit seine Berechtigung haben, aber die individuelle Architektursprache, unabhängig von Ort, hat diese Berechtigung, denke ich, nicht.
Okay, aber das würde heißen, ich sag mal so diese klassischen, ich hau jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele raus, so ein Sapphire in Berlin von Liebeskind, da stellen sich dir die Nackenhaare dann auf,
um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Weil es eigentlich immer das Bild vermittelt, gegen eine gewachsene Struktur, gegen eine vielleicht ein gesamtes Quartier verbindende Qualität zu arbeiten. Wenn ich jetzt einen Block habe mit einer gründerzeitlichen Architektur aus dem, sagen wir mal, 19. Jahrhundert, sehr homogen und man hat sich vielleicht auf ein paar Regeln verständigt. Ich habe die Traufhöhe, ich habe die übereinander stehenden Fenster und ich habe ein paar Zonierungen, den Sockel und die Mittelgeschosse und so weiter. Dann gehen wir um den Block mit 20 Häusern. Jedes Haus ist anders, ist völlig individuell. Es gibt keine Kopie. Jeder hat seine eigene Sprache, aber trotzdem gibt es irgendwie eine Art gemeinsames, verbindendes. Und wenn dann der eben genannte Herr Liebeskind eine schiefe Ecke meint, dort hineinstellen zu müssen und die Fenster sind verschoben, die Wände sind schräg, dann ist es für mich ein eher zerstörerischer Eingriff in den Stadtraum.
Aber braucht sich ab und zu auch was Neues, damit irgendwie was Neues da entsteht?
Ist was Neues würde ich gar nicht ausschließen, wenn so weit es sich eben mit dem Ort, mit der Geschichte auseinandersetzt und aus all diesen Themen, die man dort findet, vielleicht auch einzelne Gedanken weiterzuentwickeln, aber sich nicht komplett dagegen zu stellen. Also mir geht es darum, Architektur im Sinne eines vorhandenen oder auch geschichtlichen Kontextes weiterzudenken, zu interpretieren und nicht permanent Widersprüche zu generieren.
Okay. Und wie ist es dann mit so einem Objekt wie zum Beispiel hier Tor 149?
Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hat Graft gemacht.
Weil ich finde zum Beispiel, das integriert sich ja in...
Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber wenn wir jetzt mal ganz aktuelles Thema nehmen, da gibt es nämlich dieses Projekt für das RAW-Gelände in Potsdam.
Hast du es gesehen mit der...
RAW ist das ehemalige Reichsbahn-Ausbesserungswerk.
Genau. Mit so einer Ziegel... Dieses Medien... Also hier
so genau.
Mit so einer Ziegel-Schettdach-Architektur aus Backstein und wunderbar, eigentlich so ein ganz ordentliches, nicht spektakuläres, aber ordentliches Industriedenkmal, wie wir sie hier ganz zahlreich finden in Brandenburg. Und jetzt kommt ein Architekt mit seinem Bauherrn daher und meint wirklich, alles gegen den Strich bürsten zu müssen. Und das finde ich einfach eine absolute Zumutung und eine Missachtung auch des vorhandenen Denkmals. Das Denkmal wird überbaut. Es wird mit einer großen Wand auf der Rückseite bezogen, die jeglichen Maßstab vermissen lässt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir immerhin ein Wohngebiet oder ein reines Wohngebiet mit einer gründerzeitlichen Bebauung, ganz anständig. Es gibt auch Häuser aus den frühen 30er Jahren, also ein insgesamt wirklich intaktes Quartier. Und jetzt entsteht auf der anderen Seite, das fing schon mit dem Bahnhof an, und ging dann weiter mit dem Wohnquartier von Semmelhack, also eine absolute Banalisierung dieses städtischen Raumes. Und jetzt kommt dieses RAW-Projekt auf den Tisch, wird heute im Gestaltungsrat diskutiert und negiert wirklich alles, was es dort an Qualität noch gibt, so weit, dass sogar eine Überbauung mit einem großen Riegel vorgeschlagen wird. Und das ist eine, ich muss sagen, es ist eine bodenlose Unverschämtheit und eine Missachtung eines Denkmals und auch eine Missachtung bestimmter Regeln, nämlich auch einen Straßenraum zu artikulieren, der sich mit dem Gegenüber auseinandersetzt und der auch angenehme Platzwände schafft. Mhm. Und ja, so wird eigentlich halt dieser gesamte Straßenraum fragmentiert, vom Bahnhof über die Wohnbebauung daneben bis hin jetzt zum RAW. Und diese Fragmentierung von Straßenräumen ist im Grunde genommen das größte Dilemma des 20. Jahrhunderts, dass es nicht mehr gelingt, Platzkanten, Straßenkanten zu artikulieren und vielleicht eher bescheidene oder zurückhaltende, aber ambitionierte Architektur zu etablieren. Und damit, muss ich sagen, wird eigentlich dem öffentlichen Raum am meisten geschadet.
Okay, das ist, ich kann das... Also du legst das gut dar, ich kann das auch echt gut nachvollziehen. Ich denke jetzt mal 100 Jahre in die Zukunft, wo wir vielleicht komplett andere Dinge in einer Stadt unterbringen müssen. Ja, also ich spinne jetzt mal völlig rum. Also es geht vielleicht nicht nur ums autonome Fahren. Ich meine, vielleicht fangen irgendwann an, die Autos zu fliegen. Nicht nur vielleicht, das wird kommen. Also es wird irgendwie andere Infrastrukturwege geben. Kommen wir dann noch mit einer doch sehr konservativen Struktur einer Stadt noch zurecht oder braucht es dann nicht vielleicht doch das Radikale, wo man sagt, okay, die Stadt muss sich ja auch ihren, ja, das ist die Frage, wer passt sich wem an? Ja? Passt sich die Stadt den Bewohnern an oder passen sich die Bewohner der Stadt an?
Also ich würde mal sagen, die historische Stadt, die es jetzt seit knapp 1000 Jahren vielleicht in der Form sichtbar gibt, wie wir sie heute überall noch vorfinden, hat so viele Veränderungen erlebt und hat diese Veränderungen immer exzellent bewältigt. Ob das dann die frühen Entwicklungen der Mobilität mit Beginn des 20. Jahrhunderts waren, bis heute kann man im Grunde sagen, dieser Stadtgrundriss ist absolut tauglich für jede Art von Veränderung. Wenn wir jetzt über neue Verkehrskonzepte oder Mobilität nachdenken, geht es ja natürlich auch darum, was geschieht, wenn das Fahrzeug oder das Auto in der bisherigen Form abgelöst wird. Dann kann ich mir genauso gut vorstellen, dass es andere Mobilitätsformate, sowohl individuelle als auch vielleicht gemeinsame und öffentlich nutzbare geben wird, die perfekt implementiert werden können in den vorhandenen städtischen Grundriss. Wir brauchen weder breitere Straßen noch einen anderen Stadtgrundriss, um auf diese Fragen zu antworten. Und ich glaube, wenn man die Zeit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute sieht, hat das die Stadt alles ausgehalten. Der große Fehler ist, glaube ich, gewesen, diesem Mobilitätsgedanken zu viel Bedeutung beizumessen und die europäischen Städte verkehrsgerecht zu überformen, zu durchschneiden, Barrieren aufzubauen. Also dieses ganze Thema der Stadtautobahnen, die durch die europäischen Städte gefräst wurden, wo also hochwertige Architektur und auch Stadträume vernichtet worden sind. Das wird ja heute zum großen Teil wieder in Frage gestellt und als der große Fehler der Zeit nach 1945 angeprangert und auch zu Recht, denke ich. Denn es ist natürlich nicht nur der Verkehr, sondern es geht ja auch um die Lebensfähigkeit einer Stadt, wo wir Menschen arbeiten, wo wir leben. Und es geht nicht darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Es geht vielleicht auch eher darum, sich mit anderen Bewegungsszenarien zukünftig auseinanderzusetzen, die sehr behutsam in die bisher existierenden Strukturen einzubetten sind.
In Berlin wird gerade die Stadtautobahn erweitert und zeitgleich wird in Essen eine Stadtautobahn gesperrt gerade. Ne?
Ja, also, ich stelle mir das gerade vor, wie wir vielleicht in 50 Jahren die Berliner Stadtautobahn analog der Highline in New York als Garten umbauen, wo man dann da oben drauf laufen kann, weil man das vielleicht wirklich gar nicht mehr braucht.
Ja. Also die Highline ist ein gutes Beispiel. Ja. Wir sind auch schon einige Male mit unseren Studierenden dort gewesen. Es kommt plötzlich so eine Beschaulichkeit, Gelassenheit, aber auch Lebensqualität in die Stadt hinein. Das ist ein fantastisches Beispiel. Und
ist für mich eins der besten und schönsten Projekte in New York.
Es gibt zum Beispiel seit einigen Jahren diese Abrissdebatte der Hochstraßen durch die Innenstadt von Düsseldorf. Die haben die jetzt vor 3-4 Jahren komplett beseitigt und jetzt ist ein Stadtraum entstanden, wo wirklich unendlich viele Menschen zu Fuß unterwegs sind und sich diesen Raum regelrecht zurückgewünscht haben und sie jetzt diesen Raum aber auch annehmen. Und das ist eine Riesenqualität und es gab Riesenwiderstände. Es ging sogar weit, dass also die radikalen Verkehrsverfechter das quasi als Industriedenkmal hingestellt haben wollten und konservieren wollten. Ja. Und man sieht sofort, wenn ich diese großen Zerstörungen im Stadtraum herausnehme, entsteht wirklich wieder ein Stück lebenswerter Innenstadt.
Ja, also im Fall Düsseldorf, ich kenn das wirklich ganz gut und ich bin öfter in Düsseldorf und ja, die Entwicklung. Man fragt sich irgendwie, was dieses Ding da vorher gemacht hat. So, ne? Also
es vermisst auch keiner. Das ist das Verrückte. Es gibt Kompensationsprojekte. Dann hat man die U-Bahn oder Straßenbahn unter die Erde gelegt. Das heißt, ein Großteil der Mobilität findet ein Geschoss tiefer statt. So ist es zum Teil auch jetzt mit den neuen Stadtautobahnen. Das ist sicherlich sehr aufwendig. Aber warum soll eine Stadtautobahn nicht die Stadt unterqueren und anstelle den Stadtraum zu zerschneiden? Also das sind alles mögliche Konzepte und Veränderungen. Da ist ja die Technologie mittlerweile so weit, dass sich im Grunde genommen diesen gesamten öffentlichen Verkehr, aber auch den Individualverkehr herausnehme und unter die Erde bringen kann.
Ja, das ist so Geist der Zeit, ne? Also kein deutscher Staatsbürger soll mehr als 30 Kilometer von einer Autobahnauffahrt entfernt sein. Ne? War mal die Devise.
So. Oder noch ein Beispiel, der Tunnel am Breitscheidplatz, den vermisst keiner mehr heute. Es gab lange Debatten, die Unterführung dort erhalten zu müssen, damit der Verkehr besser durchfließt. Und jetzt ist alles auf einer Ebene. Man kann vom Breitscheidplatz zum sogenannten Bikinihaus laufen und man nimmt jetzt diesen gesamten Stadtraum wieder zusammenhängend wahr und niemand vermisst mehr diesen Tunnel. Also das
ganz im Gegenteil, das Ganze, also früher war die Zone vor dem Bikini oder halt dieser unmittelbare Raum vor dem Bikini war eigentlich ein No-Go-Area. Also da ist nie einer langgelaufen.
Ein bisschen shabby.
Es war immer ein bisschen shabby und ich kenne zwei, drei Projektentwickler, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das Bikini wird nie laufen, das wird nicht funktionieren, da laufen nicht die Leute lang und jetzt, es ist einfach angenommen worden, ja. Vielleicht noch nicht so, wie sich das alle wünschen, aber wir waren gerade letztens im 25th Hours, also es hat sich ein super Hotel da etabliert, es hat sich super Gastronomie dort etabliert und auch diese Ladenzeile da, die läuft, ist, wie sag ich mal, das wohltuende Gegenkonzept von diesen klassischen Shopping Malls und also ein echt gelungenes Beispiel. Ja.
Ja, und das zeigt auch, sobald man diese Räume wieder zusammenführt, ja, und dieses Durchschneiden und dieses Aufbauen von Barrieren beendet wird, entsteht wieder eine Aufenthaltsqualität, ja, und eine Akzeptanz durch die Menschen, die dort leben oder arbeiten oder die Stadt besuchen. Und plötzlich sind diese Orte wieder bevölkert und man möchte nicht möglichst schnell dran vorbeigehen, sondern man nimmt diesen Ort wirklich auch wirklich an und ist gerne dort und besucht oder benutzt auch alle gewerblichen Einrichtungen und so weiter. Also das trägt absolut zur Verbesserung der Qualität unserer öffentlichen Räume bei.
Ich bin bin über einen Satz bin ich noch gestolpert in deinem Schreiben. Du sprichst von einer zutiefst geistigen Auseinandersetzung mit der kulturellen Identität unserer Gesellschaft. Fand ich echt spannend. Ja. Also wir gucken uns ja in unserem Podcast gerade halt das Thema Digitalisierung und wie entwickelt sich nicht nur unsere Branche, sondern wie entwickelt sich auch unser Land. Ja. Wie meinst du das? Wie muss ich das verstehen? Ist das, kann man Architektur nur aus dem Kontext heraus sehen, der kulturellen Identität eines Landes oder eines Volks? Oder ich bin da irgendwie stecken geblieben, ja?
Das ist, denke ich, eine sehr auch auf den Ort fixierte Wahrnehmung. Und es ist ja gut, dass unsere europäischen Städte alle so ihre eigenen Themen, ihre eigene Architektursprache, ihre eigene Geschichte haben. Und ich glaube, eine Stadt oder ein Ort muss genau diese Geschichte und diesen facettenreichen Blick auf die über Jahrhunderte gewachsene Geschichte der Stadt hinweisen und auch, sagen wir, den nachkommenden Generationen genau diese Entwicklung offenlegen. Und deshalb sind wir auch seit 20 Jahren engagiert gewesen hier bei der Rekonstruktion des historischen Stadtgrundrisses in Potsdam. Das heißt noch nicht, dass alle Häuser wieder aufgebaut werden müssen, sondern nur erstmal dieser Stadtgrundriss in seiner räumlichen Figur, in seinem Verhältnis von Häusern zum Platz, von Häusern zur Straße und so weiter. Und es kann doch nicht so getan werden oder hätte nicht so getan werden können, als ob das, was nach 1945 entstanden ist, die Geschichte dieser Stadt Potsdam ist. Und schon gar nicht in einem Bereich, wo im Grunde genommen die Stadt entstanden ist, also wo das Wachstum der Stadt begonnen hat, nämlich in der Stadtmitte. Und es gibt ja viele solche Orte des Verlustes. Also einer der für mich wirklich spannendsten Themen ist die Debatte um die Altstadt von Berlin. Das ist das gesamte Areal um den heutigen Fernsehturm. Aber wenn man da mal einen halben Meter gräbt, findet man im Grunde genommen den gesamten Stadtgrundriss, wie er bis 1945 dort gewesen ist. Berlin hat kein Zentrum, also Berlin und Köln waren ja diese beiden Gründungsorte, und genau diese beiden Gründungsorte sind absolut nicht mehr ablesbar. Das in vielen anderen Städten ist das deutlich sichtbar. Also ich komme ja aus Münster und Münster hat ja sehr früh sich gegen viele Stimmen einer Totalerneuerung und einer radikalen Veränderung dazu entschieden, den historischen Stadtgrundriss zu respektieren und zum Beispiel diese Häuser am Prinzipalmarkt interpretierend wieder aufzubauen. Es sind dort auch keine Originalrekonstruktionen stattgefunden, sondern man hat in Annäherung an das historische Bild etwas vereinfacht in der Architektursprache genau diese stadträumliche Qualität wiederhergestellt mit den Arkaden, mit den giebelständigen Häusern, mit den einheitlichen Dächern, mit der Anzahl der Fensterachsen und so weiter. Und darüber wird ja dann genau den nachfolgenden Generationen das Bild des Wachstums dieser Stadt vermittelt. Und das kann ich nicht tun, indem ich ganze Quartiere eins zu eins austausche und Geschichte regelrecht abräume. Und das meine ich eben auch mit kultureller Identität, und die ist natürlich an jedem Ort spezifisch und einmalig und erzählt sehr viel über die Besonderheiten dieses Ortes, dieser Stadt, ihrer Geschichte und so weiter. Und ich glaube, wir sind nahezu verpflichtet dazu, auch genau dieses Wachstum der Geschichte zu vermitteln. Und das erreiche ich nicht, indem ich komplett austausche.
Okay. Cool. Kommen wir ein bisschen zu dir mehr, ja. Du bist ja nicht nur Professor, du bist ja auch Architekt. Also wir haben deine Website gesehen, du hast doch wirklich eine Menge gemacht und realisiert. Woher nimmst du deine Inspiration?
Ja, da kann ich eigentlich immer nur sagen, Bücher, Bücher, Bücher. Und das ist für mich so eigentlich das wichtigste Arbeitsmittel. Ich fühle mich wohl umgeben von vielen Büchern und möglichst auch den Büchern, die zu einem bestimmten Thema, mit dem ich mich gerade befasse, einen wirklich umfassenden Eindruck oder ein umfassendes Bild zu vermitteln. Und das ist für mich das Arbeitsmedium schlechthin. Und das ist auch so ein Stück der Problematik der modernen Architektur. Jeder hat sich in seinem Studium mal mit Baugeschichte befasst, aber auf die eigene Arbeit hat das wenig Einfluss genommen. Das heißt, es wurde eher so als abgesonderte Disziplin wahrgenommen. Gut, das muss ich wissen, wie man vielleicht auch in der Schule Geschichtsunterricht wahrgenommen hat. Die Leidenschaft war da vielleicht bei vielen oder ist auch heute noch bei vielen grenzwertig, denn ich schaue ja nach vorne. Aber ich glaube, alles, was wir tun, hat immer mit einem Blick nach hinten zu tun und gleichzeitig einem Blick nach vorne. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, was ist unsere Identität, was ist unsere geschichtliche Entwicklung, was macht unsere Kultur an diesem Ort, an diesem Standort aus. Und aus dieser gesamten Wahrnehmung heraus kann man im Grunde genommen auch nur eigene architektonische Konzepte entwickeln. Und insofern ist für mich eigentlich die Literatur zur Geschichte der europäischen Stadt das Arbeitsmedium schlechthin.
Und Fundament, so wie ich das höre. So, ne?
Das ist das Fundament und sollte im Grunde genommen auch das Fundament für alle Architekten sein. Denn wir haben ja eine riesige Verantwortung. Ja, und die Verantwortung liegt natürlich darin, wirklich homogene, qualitativ hochwertige städtische Räume zu schaffen. Und dazu muss jedes Haus seinen Beitrag leisten, aber natürlich auch erstmal der Stadtraum als Ganzes. Und damit fängt letztendlich auch jede Auseinandersetzung an. Wenn ich ein Haus an einer bestimmten Stelle plane und realisieren kann, dann befasse ich mich erstmal mit der Geschichte, erstmal mit dem Stadtraum und versuche dann daraus ein Thema genau für diesen Ort zu entwickeln. Und das ist leider vielen Architekten abhanden gekommen.
Es läuft ja auch oft konträr zum schönen Mammon, der Investor gibt halt ein Budget vor, er gibt halt einen Plan vor, irgendwie das halt auch zu monetarisieren und dass dann der Architekt, ja, bei dem landet es nachher eigentlich, der muss versuchen, dann auch irgendwie das Beste da rauszuholen. Gibt es da irgendwie einen anderen Weg? Oder
das wo man sagen kann, ist überhaupt kein Widerspruch. Das hat eher etwas mit dem Wollen zu tun. Und natürlich gibt es immer wirtschaftliche Zwänge, das kenne ich auch aus vielen Projekten. Und es gibt ein Budget und zu diesem Budget soll ein Projekt realisiert werden. Und wenn das für mich realistisch erscheint, mache ich das auch gerne. Aber dann kann ich mich trotzdem oder muss mich trotzdem erstmal mit den Rahmenbedingungen, die über die Ökonomie hinausgehen, befassen und versuchen, wirklich das Beste im Rahmen dieser Möglichkeiten finanzieller Art und so weiter, das Beste für diesen Ort herauszuholen. Und ich habe eher den Eindruck, dass viele Architekten das gar nicht wollen und dann etwas flapsig darüber weg argumentieren, naja, wir hatten ja nicht so viele Möglichkeiten und das Budget war knapp. Ja, und dann kommen eben völlig bedeutungslose Häuser heraus und das für mich zunehmend wahrnehmbare Albtraum ist, die Häuser mit verspringenden, verschobenen Fenstern, also irgendwie eine Art von kunstgewerblichem Kitsch, der hat mit seriöser Architektur überhaupt nichts zu tun. Und das heißt, man hat sich überhaupt nicht bemüht und auch nicht gewollt, sich mit einem Ort und seiner Geschichte zu befassen, sondern setzt völlig autonom oder fast autistisch, will ich mal sagen, etwas an einen Ort, der einen eigenen Spieltrieb verfolgt, aber mehr auch nicht. Und das ist nicht Architektur, das ist im Grunde genommen wieder ein Beitrag zur Zerstörung oder auch Fragmentierung homogener Stadtstrukturen.
Da schließt sich gleich meine nächste Frage an, oder Quang, vielleicht. Ja. Genau.
Architektur und Kunst sind oft so miteinander verbunden, ne? Wie siehst du dich? Bist du eher Künstler oder bist du eher Ingenieur?
Ich bin
beides.
Gar keinen Fall Künstler. Ich sehe mich als Architekt und Architekt ist natürlich ein fantastischer Beruf, weil er ganz viele Qualifikationen in sich aufnimmt. Also wir sind so ein Stück Universalbaumeister, will ich mal sagen, und müssen unglaublich viele Qualifikationen mitbringen und haben aber auch den Vorteil, wahnsinnig viele Gedanken in unsere Projekte mit hineinzubringen. Wir können uns mit Architekturgeschichte, Stadtgeschichte befassen. Wir können uns mit Herstellungsweisen von Häusern befassen, also mit Fragen der Materialität und so weiter, mit Typologien. Also es ist ein wahnsinnig breites Feld. Und ich glaube, sobald man anfängt, sich als Künstler zu definieren, ist man schon wieder ein Stück weit von der Definition her unabhängig oder macht sich unabhängig vom jeweiligen Ort. Und Kunst hat ja auch häufig für sich den Anspruch formuliert und tut es immer noch, frei und unabhängig zu sein. Aber als Architekt bin ich nicht so frei, wenn ich an einer bestimmten Stelle eine Aufgabe lösen soll. Ich sehe mich also dann vielleicht auch ein Stück weit als Handwerker, weil natürlich Architektur auch ein sehr traditionelles Handwerk ist und die Umsetzung von Architektur natürlich in jeder Hinsicht Handwerk ist und auch Handwerk sein sollte. Mhm. Und das hängt natürlich dann auch mit der Verwendung guter Materialien zusammen. Und auch da bin ich eigentlich fernab von dem großen Experimentierfeld, permanent neue Fassadenmaterialien zu erfinden. Und das, was irgendwie 1000 Jahre oder 2000 Jahre gültig war, von Rom bis heute, mit Backstein, mit Putz, mit Naturstein und so weiter zu arbeiten, wird zum großen Teil in den Hintergrund gedrängt zugunsten irgendwelcher, Pseudotechnologien, die dann an allen Fassaden unserer Städte wieder zu sehen sind und nichts mit so einer Werthaltigkeit zu tun haben, auch nichts mit einem schönen Alterungsprozess. Also die Häuser werden ja erst richtig schön, wenn sie Patina ansetzen, wenn sie da mal 20 Jahre stehen. Und ich glaube,
ja gut, aber die werden wirklich nur schön, wenn das Häuser sind, die den Namen dann, also wenn ich halt ein WDVS davor knalle, dann ist das mit der Patina, die endet dann meistens, dass das grün und grau wird und
WDVS ist für mich ein absolutes Tabu. Also auch in unserer Lehre in der Hochschule kommt das nicht vor.
Ja.
Und das
ich kann's verstehen.
Ist im Grunde genommen ein großes Verbrechen an der Menschheit, will ich mal sagen, denn bisher befasst sich noch niemand mit der Fragestellung
der Entsorgung. Wie ich das Zeug wieder loswerde.
Ist ja mittlerweile als Giftmittel eingestuft und es gibt große Entsorgungsprobleme. Und es befasst sich aber auch niemand mit der fragwürdigen Herstellung dieser Materialien. Und niemand auch mit einer Langlebigkeit von Gebäuden. Und wir wissen alle, dass nach 10, 15, maximal 25 Jahren die Lebenszeit auch dieser Fassaden am Ende ist. Und was geschieht dann? Werden sie dann durch das Gleiche wieder ersetzt? Oder beginnt man mal darüber nachzudenken, doch eine gewisse Werthaltigkeit auch in die Architektur zu bringen? Und das ist für die Bauherren, glaube ich, auch eine zentrale Frage. Wenn sie nicht nach 20 Jahren das Haus verkaufen wollen, bevor es komplett den Bach runtergeht, sich damit zu befassen, ja, was hinterlasse ich eigentlich selber und welche Verantwortung habe ich vor allen Dingen auch als Bauherr? Und da dürfen sich die Bauherren auch nicht aus dieser Verantwortung herausziehen und alles auf den Architekten abschieben, sondern jeder Bauherr hat auch Verantwortung für jeden Baustein, den er in der Stadt hinterlässt. Mhm. Und die Architekten natürlich genauso. Und das wird leider einem schnellen Gewinn unterworfen und es kommen wirklich höchst problematische Dinge auf uns zu.
Absolut. Also bin ich d'accord. Wir schaffen es auch nicht immer ohne. Also wir haben halt oft die Diskussion, wir beschränken uns zumindest darauf, es rein mineralisch zu machen. Das ist, ich sag mal, vielleicht der Zwischenschritt zum wieder ganz monolithischen Bauen. Sehe ich aber genauso, vor allem ich sehe es halt auch langfristig. Also du siehst es diesen Häusern, das erste Haus, was ich mit meinem Partner gebaut habe, ist eigentlich auch mein Lieblingshaus. Wir haben es komplett in Puroton und in Edelkratzputz. Mhm. Ist jetzt 10 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und es sieht quasi aus, als ob es ein halbes Jahr alt ist. Also es ist dieses Haus erneuert sich durch diesen leicht sandenden Putz immer wieder aufs Neue. ja, sieht aus wie am ersten Tag. Und das kann man halt von so einer Styroporfassade nach 10 Jahren nicht mehr sagen. Das ist dann
absolut richtig.
Gut.
Digitale Transformation, ne?
Genau, machen wir nochmal digitale Transformation. Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit. Wir haben noch so viele andere Fragen, aber da würde ich dich bitten, uns vielleicht nochmal zum zweiten Gespräch einzuladen.
Gerne.
Das war so ein Thema wie Infrastruktur, Hochhäuser, die wir heute einfach aufgrund der knappen Zeit nicht mehr anreißen können, dann besprechen. Aber digitale Transformation ist uns wirklich ein ganz großes Anliegen. Wie siehst du das? Gibt es Veränderungen oder bleibt der Kern der Sache der gleiche und es ändern sich nur die Werkzeuge?
Ich würde schon sagen, es ändern sich vor allen Dingen die Werkzeuge. Ich bin auch ein absolut digitaler Mensch, also arbeite selber und bei mir im Büro wird eben auch alles digital erstellt. Die Entwurfsarbeit oder das nach anfänglichen Skizzen, das Zeichnen und Herstellen der für die Realisierung notwendigen Pläne, die Bildbearbeitung und so weiter bis hin zum Drucken von 3D-Modellen, das ist für mich eins der ganz wichtigen Werkzeuge. Aber es verändert oder sollte nicht verändern das Erscheinungsbild unserer Städte. Also wenn man anfängt aus Computerbildern, die auch als solche erkennbar sind, eine neue Stilrichtung für Architektur zu denken, fände ich absolut falsch. Und ich meine, das hat hier auch die Entwicklung der letzten Jahrhunderte gezeigt, dass sich die Methoden immer wieder ein Stück weit verändert haben. Die radikalste Veränderung ist sicherlich mit dem Computer entstanden. Aber zum Schluss kommen am Ende die gleichen Zeichnungen für mich dabei heraus und ist für mich eher eine Frage, was ist meine Intention und sind meine Ziele und Inhalte. Und dann kommen die Arbeitsmittel, mit denen ich möglichst effektiv diese Ziele erreiche.
Also ich kenne Architekten, die arbeiten noch strikt 2D und nicht 3D, weil sie sagen, ja, man sieht das den Entwürfen an, wenn sie halt komplett in 3D gemacht wurden. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich nicht so tief in diesen Prozess dran stecke, aber die wehren sich da echt mit Händen und Füßen. Ich kann mir vorstellen, dass das allerdings in Zukunft, gerade wo so Themen wie BIM etc. Auftauchen, wo viele Dinge einfach zusammengeführt werden. Wir haben kennengelernt in unserem Podcast neue Formen der Planungsbesprechung, die rein digital oder halt in virtuellen Räumen stattfinden können. Also für mich als Projektentwickler ist es spannend, weil...
Stichwort VR, ne?
Genau, ja, genau. Stichwort VR. Mhm. Weil ich würde schon vielleicht auch das Weiterdenken, dass man anfängt, Prozesse zu machen, der dieses oder Prozesse zu entwickeln, der dieses Bauen, so wie wir es eigentlich seit den Römern immer gleich machen. Also schon die Römer hatten Fliesen, Fußbodenheizung, einen Kran. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Ja. Dass man vielleicht da eher rangeht, um das leidige Thema Baukosten irgendwie in den Griff zu kriegen. Ohne dass es aussieht, als ob es halt wirklich Konfektionsware aus dem Computer ist. Das würde ich einen extrem spannenden Ansatz finden.
Gut, also dieses, was du gerade sagtest, Zeichnen in 2D hat bei mir oder bei uns auch noch einen sehr hohen Stellenwert. Die Gefahr ist ja, wenn man sehr schnell ins 3D-Modeling hineingeht, dass viele Gedanken übersprungen werden und auch verloren gehen. Und wenn ich erstmal ganz klassisch mich mit dem Grundriss und mit der Ansicht auseinandersetze und diese Dinge zusammenbringe, habe ich natürlich eine ganz andere Präzision und kann sehr genau verfolgen, ob alle Systeme perfekt ineinander aufgehen, ob alle Linien wirklich sinnvoll sich miteinander verbinden oder auch abgrenzen. Und das geht bei dem reinen 3D-Prozess natürlich relativ schnell verloren. Der setzt dann irgendwann ein, also vielleicht am Anfang im Sinne von modularen Massenstudien und dann geht es erstmal in den Grundriss und in die Ansichten. Und wenn man das Grundgerüst so eines Hauses dann stehen hat, dann kann man auch mal beginnen, etwas 3D zu entwickeln. Mhm. Und dann ist aber im Grunde genommen so eine ganz logische Kette aufgebaut. Sehr sehr früh auch sehr präzise etwas zu denken. Und das ist mir auch wichtig, diese absolute Perfektion und Präzision, die man dann auch Gebäuden ansieht. Und wenn ein Gebäude wirklich nur 3D erdacht worden ist oder am Rechner simuliert wurde und dann daraus umgekehrt wieder die 2D-Zeichnungen generiert werden, dann sieht man das diesen Häusern auch an, dass bestimmte Dinge nicht stimmen, dass die Proportionen nicht stimmen und die Zonierungen und die Linienführung und so weiter. Ich spreche jetzt nicht von den glatt geputzten Schuhkartons, die hier überall in unserem Quartier zu sehen sind, sondern wirklich von den stark profilierten, lebendigen Fassaden, die ein gewisses Thema haben, eine gewisse Struktur haben, eine Plastizität haben. Ja, und das kann man eigentlich nur wirklich schrittweise 2D Grundriss, 2D Ansicht, 3D Modell entwickeln und dann kommt am Ende auch ein gutes Gebäude.
Ein gutes Haus beim Haus. Okay. Kommen wir ganz zum Schluss.
Kurz zu dir?
Zu persönlichen Sachen.
Genau, ne? Also zu dir ganz, ganz persönlich. Ne? Also man ist ja in dem Job viel unterwegs und irgendwie erlebt viel. Was ist dein Why an der ganzen Sache? Also was treibt sich an, immer wieder aufzustehen und immer wieder hier Höchstleistungen zu bringen?
Was ist der Brennstoff von Ludger Brandt?
Was treibt mich an? Eigentlich der permanente Wunsch oder Wille der Verwahrlosung unserer Städte etwas durch angemessene Planung entgegenzusetzen. Das ist eigentlich mein Motor und man geht durch die Stadt und stellt an vielen Städten fest, an vielen Orten fest, da ist nicht genau hingeschaut worden, da fehlt vielleicht der Zugang oder die Auseinandersetzung mit der Geschichte und so weiter. Also wirklich dieses Thema der Angemessenheit hat für mich einen ganz hohen Stellenwert und es treibt mich auch immer wieder dazu an, mich mit bestimmten Themen zu befassen, auch aus Eigenantrieb und jetzt nicht unbedingt, wenn ein Bauherr kommt und sagt, wir haben da ein Quartier, da müssen wir uns mal drüber unterhalten, sondern auch über Missstände und Fehlentwicklungen und für das eben zitierte RAW-Gelände in Potsdam ist für mich ein absoluter Missstand, so wie er sich jetzt darstellt, sich da auch einzubringen und den Diskurs zu befördern und auch mal den Blick zu weiten. Und das ist sozusagen der Motor des Handels für mich.
Cool, sehr schön. Wie machst du das, um da so einen Gegenpol zu schaffen? Also was machst du, ich sag jetzt mal, um den Stress, und der Job ist stressig, also wir wissen es, und ich, so wie du da engagiert dran bist, hast du bestimmt mehr als genug Stress. Wie kommst du wieder runter?
Gut, also wenn man so eine gesunde 60-Stunden-Woche zugrunde legt, dann braucht man auch Kompensation, und für mich ist es dann einfach mal 2-3 Stunden aufs Rennrad zu steigen, und das mache ich 4-mal die Woche ungefähr.
Okay, und, dann bist du ganz weit vorne. Also dann bist du schon Quang-Niveau. Ich mache das zurzeit jedenfalls eher im Monat. Wie viel fährst du im Jahr? Wie viele Kilometer? Also alle wissen, die hören, wir sind Rennradfreaks.
So der beste Wert war mal vor 4 Jahren mit 11.000 Kilometern und jetzt habe ich mich so bei 7.500 so eingependelt und ich mache das jetzt nicht mehr so exzessiv wie vielleicht noch vor 10 Jahren, aber das ist einfach eine Möglichkeit, wirklich mal runterzufahren, und es reicht, wenn man 5 Minuten vom Büro weg ist, dann hat man im Grunde genommen alles schon ausgeblendet und
ist wunderbar, nicht? Der Kopf
und atmet die Luft setzt sich mit der optimalen Bewegung auseinander und wie geht der Körper damit um und wie wird man vielleicht ein bisschen besser oder auch perfekter. Wir sind ja auch ich bin in einem Radsportverein im Vorstand und die sogenannten Senioren, also Senioren sind ja schon so ab 40 ist man ja schon im Sport Senior, nehmen auch noch regelmäßig an Radrennen teil. Und es ist auch so ein bisschen so ein Antrieb, da auch dran zu bleiben. Sonst kann man das auch schnell mal schleifen lassen und mal wieder ein paar Monate liegen lassen. Das mache ich nicht. Also ich versuche auch immer dran zu bleiben. Im Winter ist es so ein bisschen abgeschwächt. Da konzentrieren wir uns dann auf das Cross-Fahren im Wald.
Okay.
Und,
also gar nicht Rolle, sondern doch auch immer raus in die Natur.
Solange es noch so um 0 Grad ist, fahren wir draußen im Wald. Da ist auch dann nicht so viel Wind und nicht so kalt. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Crossrennen absolviert hier im Land Brandenburg, also bis Richtung Cottbus und so weiter. Gibt es immer so schöne Cross-Serien und da sind wir dann eher so im Winter mit befasst und im Frühjahr geht es dann wieder so los, so Vorbereitung auf die Sommersaison.
Ja,
cool. Okay. Cool.
Bist du noch irgendwas Spannendes gefahren in den letzten Jahren? Also weil wir geben uns eigentlich immer Mühe, doch zumindest so 1, 2, 3 Events im Jahr, also von Vetternrundfahrt, Mallorca. Also
für uns ist es auch oft so, irgendwie, dass wir halt irgendwie so ein Event halt nehmen, auch mal irgendwo hinzukommen.
Genau,
so,
ne? Um halt das
auch
mal.
Und das machen wir auch regelmäßig. Also wir haben immer unser Trainingscamp auf Mallorca, so 10 Tage im März.
Okay.
Dann als Vorbereitung dazu das 10 Tage Langlauf in den Bergen. Das ist eine gute Kompensation und auch mal eine andere Bewegungsart. Und ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Radrennen. Also jetzt nicht die großen Rundfahrten, Vetternrundfahrt, 300 Kilometer, das wäre mir definitiv zu viel, aber ein schönes Radrennen, ob das der Veloton in Berlin oder die Cycle Classics in Hamburg sind oder auch kleinere Rennen oder das wunderbare der wunderbare Sparkassen Münsterland Giro in meiner alten Heimat Westfalen. Das ist dann so eine ganze Serie, nennt sich German Cycling Cups, 10 Städte oder 8 Städte, genau weiß ich es nicht. Und das wandert dann so über 5 Monate durch ganz Deutschland und da fahre ich dann auch schon mal nach Leipzig oder Dresden und das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen der Antrieb, da weiterzumachen, dass man da auch nicht völlig versackt.
Cool. Magic Ingredient, ja? Hast du was, also was würdest du einem jungen, ambitionierten Studenten raten, der jetzt durch die Tür zu dir ins Büro kommt, was er sich unbedingt...
In die Sportsbar.
Genau, hier in die Sportsbar kommt. Hier in die Sportsbar.
Gut, was würde ich ihm raten nach einem guten Espresso?
Den wir heute schon getrunken haben, der wirklich gut war.
Bei eigentlich bei allem, was er oder sie tut, also in unserem Architektur- und Städtebaufeld, für alles, was man macht, wirklich Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung auch für den Ort und für die Gesellschaft. Das ist mir einfach ganz wichtig. Nicht an sich, an seine eigene Selbstdarstellung zu denken, sondern wirklich einen Beitrag zu leisten, der diesem Ort auch etwas gibt und diesen Menschen, die diesen Ort besuchen, auch sagen lassen, ja, das ist ein gelungenes Haus, eine gelungene Integration von etwas Neuem in einen vorhandenen Kontext. Also dieses Thema Verantwortung ist für mich ganz wichtig und das vermisse ich auch zum größten Teil an vielen, sagen wir, modernistischen Interventionen, dass die Egomanie eher im Vordergrund steht und weniger die Verantwortung für den Ort.
Okay.
Okay. Cool.
Cool. Ganz kurz noch mal als Tipp: Was ist dein Lieblingsbauwerk, beziehungsweise was ist dein Lieblingsarchitekt? So? Wir nennen das immer so der Traumort. So, ja?
Gut, es gibt für mich viele Traumorte und einige wenige Lieblingsarchitekten. Auf einen kann man es fast gar nicht reduzieren. Also für mich ganz spannend war so die Verbindung der italienischen Palazzi in Florenz zu den frühen Hochhäusern in Chicago. Und wenn man sich die mal anschaut, also zum Beispiel Louis Sullivan ist für mich so ein ganz wichtiger Architekt, der die frühe Hochhauskultur begründet hat in Chicago bis nach Washington, Boston, New York und so weiter. Und die sich eben auch befasst haben mit der Geschichte der Architektur und aus Ermangelung der eigenen Geschichte des jungen Amerikas dann auch sehr viel in die europäische Stadtgeschichte hineingegangen sind. Und da gibt es so eine Verbindung, der italienische Palazzo und dann eben zum Beispiel das Auditorium Building in Chicago. Und das ist für mich einzelne Komponente, weil einfach dieser Brückenschlag, dieses Weiterdenken von Ideen und diese Transformation natürlich eine wunderbare Arbeitsweise ist, die mir auch sehr nahe ist, bis hin zu den Hochhäusern von Daniel Burnham und Hollar, Bird and Roach und so weiter. Das sind so die wichtigen Protagonisten der frühen Moderne in Chicago. Auf der anderen Seite eher so Andrea Palladio und Karl Friedrich Schinkel, also einmal der Renaissance-Architekt, einmal der Klassizist. Und dann könnte man natürlich noch Friedrich Weinbrenner aus Karlsruhe nennen und Leo von Klenze aus München. Also so die Architekten, die im Grunde genommen sich in ihrer eigenen Architektursprache mit der Geschichte der europäischen Stadt sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und der Begriff Renaissance sagt es ja schon, Wiedergeburt. Ja, es sind einfach bestimmte Themen, die sehr früh in der Architekturgeschichte angelegt worden, wieder aufgegriffen worden, weitergedacht worden und ein Stück weit auch zur eigenen Sprache geworden. Und das ist eben vielleicht bei diesen drei, vier Architekten für mich ganz wichtig. Und das sind wirklich absolut ernstzunehmende Beiträge unserer langen Architekturgeschichte.
Sehr schön. Letzte Frage für heute. Fragen wir nicht immer, ganz zum Schluss, genau, ja. Content. Wenn du ein Buch verschenken würdest oder würde wollen, welches wäre das? Oder gibt es ein Buch, was dir vielleicht auch wirklich was mitgegeben hat, was dich geprägt hat oder wo du etwas Wichtiges für dich herausgezogen hast?
Also es ist gar nicht unbedingt ein Buch. Also dazu ist die gesamte Auseinandersetzung mit Architektur und Städtebau viel zu komplex und auch viel zu vielschichtig. Und ich habe ja eben schon einige Architekten genannt und ihre Epochen, in denen sie gewirkt haben. Es sind für mich eigentlich immer die Bücher, die eine bestimmte Situation beschreiben, in einer Stadt, an einem Ort, mit dem ich mich gerade befasse. Es sind aber auch so Standardwerke, wie ich es hier liegen habe, von Leonardo Benevolo, Die Geschichte der Stadt. Das ist schon 1975 herausgekommen, in einer Zeit, in der Geschichte überhaupt keine Rolle spielte. Das ist so ein Standardwerk. Es gibt natürlich noch andere. Ich habe hier jetzt noch den Schinkel liegen oder den Weinbrenner. Oder diese große Masterplanung von Chicago, Plan of Chicago von Burnham und Bennett, ist auch so ein ganz wichtiges Buch, der die Stadt als Ganzes denkt und wirklich alle wichtigen Facetten der Organisation von Stadt berücksichtigt, die Straßen, die Plätze, die Boulevards, die Alleen, die Häuser, die Parks, die Infrastruktur, die Straßen, die Flüsse, die Eisenbahnen und so weiter. Also alle öffentlichen Räume unterschiedlichster Qualität und das alles wirklich zusammenzubinden und mitzudenken, ist eigentlich die elementare Grundlage unseres Handels. Und insofern sind diese Art von Bücher für mich ganz wichtig. Und diese Bücher verschenke ich auch gerne.
Okay, cool. Okay. Lütger, danke. Danke für das tolle Gespräch. Super spannend, super interessant.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, dass wir hier sein durften. Genau. Vielen Dank an alle, die zuhören.
Genau, und wenn ihr Kommentare habt, Lob, aber auch ganz gern Kritik, dann schreibt das bitte total gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es gehört habt, gebt uns auch gerne ein Like, shared das, ja, weil wir machen das hier alles pro bono.
Genau.
Und die einzige Währung, die wir haben, ist euer Feedback, so, ja. Genau. Und irgendwie, dass ihr das weiter raustragt in die Welt und weiter spreadet. In dem Sinne, okay. Vielen, vielen Dank für alle,
die uns hören. Vielen Dank, Lütger. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Coole Bude, der Podcast. Ciao. Tschüss.